Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Nach 20 Folgen in der vierten Staffel gehen wir heute ins große Finale. Wir, das sind Annika Dang,
Melanie Reidel
und Alexander Amon. In der heutigen Folge sprechen wir über unsere persönlichen Learnings dieser Folgen und die besten Erlebnisse dieser Staffel. Sowie, wie traditionell immer, unsere Investments, die wir getan haben und was wir auch dafür Learnings rausgezogen haben.
Aber ganz wichtig vorher, bevor es losgeht, bitte abonniert diesen tollen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns findet. Und wir freuen uns natürlich auch über eine sehr gute Bewertung und schickt uns doch gerne Anregungen auch für Themen.
Naja, ich würde sagen, dann fangen wir gleich mit den Learnings an oder auch einfach ein kurzer Rückblick auf diese Staffel. Annika, was fällt dir ein, wenn du an die Staffel denkst?
Also eine Folge, die mir besonders gut gefallen hat, war mit unserer Wirtschaftsredakteurin Bettina Pfluger zum Thema Aktienpension. Da geht es darum, dass ein Modell, das gibt es zum Beispiel in Schweden schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten, da wird eben vom Staat ein Teil der Pension veranlagt. Und ich fand es eigentlich super spannend, weil bei uns irgendwie ja das Thema Geld und Anlage in Österreich irgendwie nicht sonderlich beliebt ist oder man sich da nicht so gern damit befasst und da wird man ein bisschen vom Staat gezwungen, sich damit zu befassen, weil man irgendwie was aussuchen muss, wo das veranlagt wird. Aber ich glaube, man hat dann schon eine gute Möglichkeit, auch in das Thema ein bisschen reinzustarten und das hat mir ganz gut gefallen. Also war eine sehr spannende Folge, finde ich.
Mir ist auf jeden Fall die Spartipps für den Urlaub im Gedächtnis geblieben, weil ich fand, der Interviewpartner war sehr konkret in seinen Aussagen, was jetzt nicht immer einfach ist bei unseren Themen. Und er hat ja wirklich irgendwie gemeint, Frühbuchen lohnt sich jetzt nicht mehr so, dass 15% Preisanstieg pro Jahr bei Urlauben normal ist, was mich ein bisschen schockiert hat. Und diese Tipps Richtung nicht von Samstag auf Samstag fliegen vielleicht, gerade für Familien in der Hauptsaison, sondern man kann zum Beispiel Dienstag auf Dienstag fahren, dann kann man sich auch Geld sparen. Das fand ich ein super Tipp.
Ja, apropos Geld sparen im Urlaub. Melanie, du hast ja eine sehr ähnliche Folge gemacht oder zu einem ähnlichen Thema und zwar zu Dynamic Pricing. Was genau ist denn das eigentlich?
Ja, also voll der Aufreger. Da geht es ja natürlich auch um Urlaub buchen und so weiter, weil es sind eben diese Reisebuchungen, wo sich der Preis auch stark ändern kann. Und meine Gesprächspartnerin hat darauf hingewiesen, dass es halt, obwohl, auch wenn man jetzt keine personenbezogenen Daten in ein Profil eingibt oder auch wenn man eben die Cookies ausschaltet oder privat surft, dass es selbst dann ein Dynamic Pricing gibt. Also ganz auskommen tut man dem jetzt nicht, weil es steckt ja auch eine KI dahinter oder Algorithmen, dieses generelle Kaufverhalten von Leuten, die jetzt eben Flüge oder Urlaube buchen, auch irgendwie kumuliert und sich daran hält. Das heißt jetzt privat zu surfen und dann zu glauben, man kann dann den billigsten Zug- oder Flugpreis buchen, ist jetzt nicht ganz so. Aber es gibt auch eine gute Seite von Dynamic Pricing und zwar kann man natürlich trotzdem dann Schnäppchen jagen im Endeffekt. Aber es ist natürlich so, dass viele Leute dann auch zum Beispiel ausgeschlossen werden könnten beziehungsweise es zu einer Art Diskriminierung auch kommen kann, wenn es eben im Sommer zum Beispiel viel teurer ist, einen Urlaub zu buchen und man aber sich das vielleicht nicht leisten kann, wenn es um 100% teurer wird und man jetzt sich nicht so viel Geld auf die Seite gelegt hat. Also das sind schon sehr viele kritische Punkte auch dabei. Aber man kann zum Beispiel auch ein Schnäppchen machen, ja. Also so viel zum Sommer und zum Urlaub.
Passt ja noch immer sehr gut als Thema, ja.
Aber man kann ja auch mit dem E-Auto wegfahren.
Ja, ich fand das eine coole Folge. Also es ist grundsätzlich E-Autos sehen wir ja auch jetzt bei unseren Leserinnen und Lesern, dass das sehr, sehr, sehr polarisiert auch, aber auch sehr interessiert. Und da waren einfach auch ein paar sehr interessante Aspekte drin in dem Gespräch. Zum Beispiel diese Geschichte, dass sich, weil E-Autos ja in der Regel sehr teuer sind, also diese günstigen Modelle ja noch nicht wirklich bei uns angekommen sind und dass sich die scheinbar nach 3 oder 4 Jahren sogar schon amortisieren. Und auch jetzt natürlich die Sprünge in der Technologie, gerade was Akkus betrifft, Reichweite, da hat er sehr entwarnt, dass man sich da gar nicht mehr so viele Sorgen machen muss, sondern es geht eben schneller mit Laden, die Ladeverfügbarkeit ist viel besser. Also er war da sehr überzeugt, dass das eine gute Sache ist, jetzt schon ein E-Auto zu kaufen.
Ja, apropos viel Geld ausgeben, das kann man natürlich, wenn man ein Spitzengehalt hat. Dazu hatte ich ja auch eine Folge, die ich sehr spannend fand und wo ich gesehen habe, dass das auch viele unserer HörerInnen sehr interessiert hat, wie man eben an so hohe Gehälter kommt. Was ist denn überhaupt ein Spitzengehalt? Also das war ja ein Thema, das heuer sehr polarisiert hat. Und da habe ich eigentlich auch nochmal viel mitgenommen, also wo man sagt, okay, wie setzen sich Gehälter überhaupt zusammen? Sind die fair? Wie kann man Gehälter auch gestalten, dass man sagt, dass die irgendwie in Relation zueinander stehen. Also das war, glaube ich, auch was, was viele sehr spannend gefunden haben und wo ich auch viel mitgenommen habe.
Gehälter sind, glaube ich, eher auch in jeder Staffel bei uns irgendwann Thema oder warum man nicht so über Geld spricht, ne, oder über Gehälter, ist in Österreich auch eher ein Tabuthema fast.
Auf jeden Fall, das wäre vielleicht was dann für die nächste Staffel. Warum tabuisieren wir Gehälter immer noch?
Wie schaut es im Profisport aus?
Ja, im Profisport ist der Verdienst jetzt, sage ich mal, nicht ganz so tabuisiert, aber es ist schon so, dass man sich doch ordentlich ins Zeug legen muss, wenn man viel verdienen möchte, beziehungsweise wenn es sich eben finanziell lohnen soll, beziehungsweise wenn man nicht nebenbei dann auch noch Jobs machen will. Man ist halt sehr auf Sponsoren angewiesen, das ist schon so. Und man wird jetzt nicht in seinen ersten Jahren irgendwie total reich werden, aber es kommt natürlich auch darauf an, welchen Sport man macht. Ich habe jetzt mit meiner Trainerin, mit meiner Lauftrainerin über Leichtathletik gesprochen und vor allem in Österreich, da hat sie gemeint, wäre es super, wenn es noch ein bisschen mehr Fördermöglichkeiten geben würde, wenn die Sportstätten noch ein bisschen besser ausgebaut werden könnten. Man kann natürlich zum Beispiel zum Heeressport gehen, da ist man dann quasi, das ist eigentlich ein Vollzeitjob, aber das ist jetzt auch nicht für alle Leute erstrebenswert, genau. Aber an sich kann man da schon sich ordentlich ins Zeug legen und auch vermögend werden. Aber das Allerwichtigste, was sie mir gesagt hat, ist, sich nicht für immer auf den Sport zu verlassen. Irgendwann wird man ja doch älter und man kann nicht immer genauso weitermachen wie in seinen Spitzenzeiten. Und deswegen auch auf jeden Fall vorsorgen und sich für nach dem Sport eine gute Verdienstmöglichkeit suchen. Also sich auch beruflich und in der Ausbildung eben entwickeln.
Gerade auch Verletzungen und so, ne, kann ja auch immer dann recht abrupt das beenden.
Genau, also wir sehen es ja auch bei der Olympia jetzt, also aus dem Grund haben wir ja das Thema auch aufgegriffen, weil es vielleicht für viele auch spannend ist. Wir sehen ja bei der Olympia auch ganz, ganz viele verschiedene Sportarten und womit man ja auch im Sport dann Geld verdienen kann und dass man sich eben auch schneller mal verletzen kann und dann ausfällt und dann bleibt auch das Geld aus.
Apropos Olympia, du hast dir Gold angeschaut, Alex.
Ja, genau.
Liebe Gold, weil es so glitzert. Das war eine meiner Lieblingsfolgen. Das Thema Gold war auch der Gesprächspartner sehr, sehr, sehr enthusiastisch war dem Thema gegenüber und das steckt, finde ich, dann auch immer den Interviewer ein bisschen an. Das fand ich einfach spannend, weil viele natürlich jetzt immer überlegen, ne, soll ich mal die Goldbahn unter den Kopfpolster legen? Sieht man erst, was das kostet. Jetzt ein kleiner Goldbahn. Aber Gold einfach sehr stabil ist über die Jahre. Also eigentlich immer gestiegen ist. Er hat auch gesagt, so im Schnitt 7,5%, was eigentlich recht viel ist, finde ich jetzt für so eine sichere Anlage. Aber er hat auch gemeint, das ist quasi auch immer eine Ergänzung zum Portfolio und jetzt nur auf Gold verlassen, würde er jetzt auch nicht empfehlen. Aber es ist natürlich, weil der Kaufwert grundsätzlich erhalten bleibt. Das heißt, das Gold ist jetzt gar nicht so dieses, dass es im Wert explodiert, aber einfach die Kaufkraft der Leute wird einfach geringer. Oder bei Euro und Dollar ist das halt in den letzten Jahren gesunken und das Gold bleibt da relativ stabil. Also brauchst quasi immer mehr Euro oder Dollar, um Bahn Gold zu kaufen. Und deshalb ist Gold als zusätzliche Stütze sehr, sehr gern gesehen in größeren Depots oder Portfolios. Du es dir quasi aussuchen kannst, dann nimmst du noch ein bisschen Gold dazu. Das fand ich so als Fazit quasi von ihm. Das hat er aber auch sehr enthusiastisch und einfach sehr nett erklärt. Also wer sich ein bisschen für Gold interessiert, der sollte diese Folge auf jeden Fall nachhören.
Ja, Melanie, du hast ja noch was angeschaut zum Thema Pflanzen. Es gibt ja den Geldbaum.
Wo ist der?
Ja, wo ist der Geldbaum? Ich hatte einen spannenden Gast hier, der sowohl auf seiner eigenen Homepage beziehungsweise mit seinem eigenen Gewerbe als auch auf Willhaben zum Beispiel Pflanzen eben gewerblich verkauft. Also man findet da ganz viele verschiedene Arten und er züchtet sie bei sich zu Hause. Und das ist schon spannend, weil er sich da schon ordentlich was verdienen kann. Es ist jetzt, glaube ich, nicht das Einzige, was er beruflich macht, aber da kommt schon einiges zusammen und es gibt auch teilweise Pflanzen im vier- beziehungsweise auch fünfstelligen Bereich, die man sich kaufen kann und natürlich ist das was für SammlerInnen, sage ich mal, etwas oder Leute, die sich da sehr gut auskennen. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Investment, beziehungsweise jetzt wie, vielleicht, da kommen wir später nochmal dazu, wie jetzt eine, zum Beispiel eine Rolex-Uhr, aber es ist schon eine gute Möglichkeit, sich da auch ein bisschen was dazu zu verdienen, selbst wenn man das jetzt nicht so extrem professionell macht, aber ein bisschen Pflanzen züchten, ein bisschen auf Willhaben stellen, mit ein paar schönen Bildern, ja, da kommt schon was zusammen.
Das wäre eigentlich eine schöne Folge für die nächste Staffel, ne? Lukrative Nebenjobs, weil
ja,
viele ja auch jetzt ja. Nicht mehr Vollzeit arbeiten, sondern irgendwie so parallel Projekte machen. Jetzt denke ich immer natürlich immer als erster gleich an YouTube oder so, aber sowas ist natürlich auch vielleicht sogar die gesündere Variante, ein bisschen an der frischen Luft Garten Bäume pflanzen.
Ja, ich habe gerade erst auch eine Folge aufgenommen mit einer Steuerexpertin dazu, ob sich ein zweiter Job finanziell lohnt. Und ja, das wäre vielleicht etwas für die nächste Staffel. Wir haben ja auch schon eine Folge dazu aufgenommen, wie es ist, Vintage-Kleidung bzw. gebrauchte Kleidung nebenbei zu verkaufen. Das behalten wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf, ja, würde ich sagen. Und das Geld, was man mit Pflanzen einnimmt, könnte man ja Annika gleich bei der Hochzeit, die man dann vielleicht hat, ausgeben. Du hast eine Folge aufgenommen, was kostet eine Hochzeit? Was hat dich da am allermeisten überrascht?
Wahrscheinlich die hohen Summen, die Leute bereit sind, für eine Hochzeit auszugeben. Also ich hatte eine Hochzeitsplanerin da, weil wir gesagt haben, irgendwie Sommerzeit ist Hochzeitszeit. Schauen wir da mal hin, was kostet das? Alex, du hattest ja auch schon mal die Folge, was eine Scheidung kostet. Mhm. Deswegen war da so die Idee, warum schauen wir uns nicht auch mal die Hochzeit an? Ja, also ich glaube, das größte Learning war da, dass man schon auch ein bisschen aufs Budget natürlich schauen kann, wenn man sagt, irgendwie die Anzahl der Gäste ist irgendwie ja einer der größten Faktoren oder auch die Location auch da spielt mit, ob man jetzt am Wochenende heiratet oder unter der Woche. Also es gibt schon ein paar Tipps und Tricks, wie man ein bisschen sparen kann, aber es ist schon ein sehr teures Unterfangen immer noch insgesamt. Also da muss man schon damit rechnen, dass man viel Geld durchaus ausgibt dafür. Aber ich denke, die Leute, die es machen, für die lohnt es sich hoffentlich auf jeden Fall.
Ich glaube, ich bin auch der Einzige in der Runde, der schon verheiratet ist, oder? Der eine Hochzeit quasi hinter sich hat.
Ja.
Okay. Ja. Also ich kann das bestätigen. Das ist ein teures Unterfangen und tatsächlich auch bei Gästen sparen. Also, aber das ist halt schwierig, ne? Also du kannst, ich glaube, das ist in der Planung der größte Punkt, einfach dieses, machst das im engen Kreis, also wirklich irgendwie genau. Nur Family und dann machst 10 Leute. Aber diese 50, 60 Leute, die sich viele wünschen würden, glaube ich, sind total schwer, weil du kommst da schon in den erweiterten Freundeskreis meistens rein. Und dann, was machst du dann? Ne? Und die eine Cousine einladen und die andere nicht. Ne? Also gerade Leute mit großen Familien ist es einfach...
Aber man kriegt ja auch viele Geschenke, oder?
Ja, aber das
hat das nicht wieder reingeholt,
nein,
das Geld?
Nein, also vielleicht habe ich eine sparsame Familie, aber das habe ich nicht. Nein, das kriegst du nicht rein. Also du kriegst nochmal was so zurück, das ist schon toll. Also viele machen ja dann die Flitterwochen irgendwie dann mit der Kohle. Aber wenn du es wirklich halt jetzt mit Location und so wie du sagst, im Sommer, viele machen natürlich Juni, September, weil das so Randzeiten sind, wo es vielleicht nicht 35 Grad hat. Aber auch da hast du natürlich dieses, also wenn du in Österreich heiratest, du musst eigentlich auch Indoor irgendwie anbieten plus Outdoor, weil im Idealfall machst du das draußen. Und dann zahlst du eh schon mal doppelt, ne, für so eine Location. Und was ich auf jeden Fall empfehlen kann, wir hatten Catering. Irgendwo heiraten, wo du kein Catering brauchst, sondern wo quasi eine Küche angedockt ist. Und ich glaube, da kann man auch viel sparen. Mit Buffet kann man viel sparen und jetzt nicht à la carte. Also es gibt eh, aber das war eh auch in der Folge alles drin. Also auf jeden Fall nachhören, es ist ja eh ein bisschen aus der Mode kommen fast. Oder kleiner heiraten und man kann ja auch einfach eine Gartenparty machen. Weil am Ende des Tages ist es wirklich am schönsten einfach dieses... Du hast einfach einen Grund, einmal deine Freunde und Family einzuladen. Und das macht man im Grunde selten jetzt ohne Grund, meistens vielleicht für einen großen, runden Geburtstag oder so. Und dafür ist es einfach sehr nett. Und ich glaube, da kann man auch eine Gartenparty machen und bring your own food oder so.
Vielleicht auch ein guter Nachzieher, wie plane ich eine günstige Party? Selber kochen in der angedockten Küche.
Ja, ab 20 Leuten wird es zwar challenging, aber ja, sicher. Geht Freunde einladen zum Kochen zum Beispiel.
Ja, gute Freunde sind ja mehr wert als Gold, sagt man.
Ein sehr weiser Satz.
So, jetzt im zweiten Teil werfen wir nochmal einen Blick auf unsere Investments, so wie wir es traditionell immer machen. Und ich würde gleich mal starten, also zur Erinnerung, wir haben ja virtuelle 10.000 Euro, die wir alle veranlagt haben. Ich habe mich für eine sehr klassische Taktik entschieden, und zwar 90% in ETFs zu stecken und mit 10% zu gamblen. Da habe ich eben eine Einzelaktie gekauft um 1.000 virtuelle Euro. Und ja, ich muss sagen, jetzt 6 Monate später schaut es leider nicht besser aus als beim letzten Mal. Also ich habe diese Vinfast-Aktie, das ist eben ein vietnamesischer E-Auto-Hersteller, gekauft und ich bin da damals im Oktober bei 10 US-Dollar circa eingestiegen und ich bin jetzt auf 4 US-Dollar. Also das heißt, da habe ich leider viel verloren, aber ich gebe natürlich nicht auf, dass es nochmal nach oben geht. Genau. Also wir haben ja eh gesagt, traditionell ist irgendwie jetzt ein Jahr auch nicht super lang für Investments. Also das ist ja nichts, wo man sagt, man kann da innerhalb von kürzester Zeit super Resultate sehen meistens. Deswegen halte ich euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Und mit meinen restlichen Investments bin ich aber eben ganz gut gefahren. Also ich habe eben 70% in einen MSCI World ETF gesteckt. Da habe ich jetzt irgendwie in den letzten 6 Monaten 12% zugelegt. Und auch bei meinen Emerging Markets, also da habe ich ja den Rest reingesteckt, sind es auch nochmal so rund 10% geworden. Das heißt, so mit meinem großen Verlust und diesen kleinen Zugewinnen bin ich da eigentlich auf ein bisschen unter den 10.000. Also mal schauen, vielleicht wird es ja irgendwann doch nochmal mehr. Alex, wie ist es denn bei dir gegangen?
Das Schöne an diesem virtuellen Depot, das wir hier angelegt haben, es war mir relativ egal. Ne? Das heißt, volles Risiko auf Einzelaktien, weil du gesagt hast, du hast ja eine nur quasi als Gamble-Ding und du siehst ja auch, die ETFs haben sich ja gut entwickelt, ne? Also wirklich eine Safe Bet. Ich kann ja auch zudem auf einen größeren Zeitraum zurückblicken, weil ich habe im April 23 quasi schon begonnen mit so einem Investment von 10.000. Damals Adidas, rund 2.000 Apple, rund 3.000 ASML, diese europäische Firma mit dem Monopol auf sehr wichtige Technik. Auch knapp 2.000 und Microsoft 3.000, also eh so einigermaßen fair verteilt. Ja, ich ärgere mich, dass ich das nicht in Wirklichkeit gemacht habe, weil gerade bei ASML habe ich mir gedacht, die liefern auch viel nach China, dann kamen diese Embargo-Drohungen und so, ist die Aktie auch runtergegangen. Aber da ist eben der Punkt nur mit diesem Durchhalten und Abwarten, weil die ist dann wieder raufgegangen, weil es noch halt noch immer ein Monopol ist, die ist auf plus 47% jetzt. Knapp dahinter Adidas mit plus 41%. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich kaufe so wenig Sportschuhe in letzter Zeit, aber scheinbar ist da irgendwie, und ich glaube, sie haben auch diesen Deal mit dem DFB verloren und so, aber es ist alles wurscht offenbar. Plus 41%, Apple plus 26%, die waren aber auch dazwischen nochmal wieder weiter unten. Microsoft stabil, plus 25%, waren jetzt sogar schon weiter oben, haben jetzt wieder so einen leichten Dämpfer gekriegt. Ja, und dann habe ich ChatGPT gleich gefragt, rechnen wir das alles mal aus, weil ich bin schlecht im Kopf rechnen, und er hat dann gemeint, das sind dann 13.362 Euro insgesamt, das ist ein Plus von 33%. Also ist natürlich eben hohes Risiko, weil es natürlich Einzelaktien sind, aber man sieht, wenn man ein glückliches Händchen hat oder auch der Weltmarkt sich gerade gut entwickelt, kann man da echt zulegen, zeigt aber auch, mit einem Investment von 10.000 reich werden ist natürlich auch schwierig, ne? Weil trotz einem plus 30% bist du halt nur unter Anführungszeichen auf 13.000 Euro. Ist eh schön, dann kann man sich einen schönen Urlaub jetzt leisten, aber jetzt für die Hochzeit reicht es vielleicht noch nicht. Das heißt, wenn ich da 100.000 gehabt hätte, ne, dann wäre es natürlich schon 30.000 mehr, aber ja.
Aber es ist trotzdem interessant, finde ich, dass gerade diese Großkonzerne, dass die immer noch gehen, also dass Apple immer noch weiter steigt.
Das ist faszinierend, ja, weil man denkt sich immer, man ist zu spät. Also gerade bei Apple und Microsoft, man denkt sich, die sind schon so weit oben. Und es sagen auch viele Analysten, die Aktien sind sehr weit oben. Also es kann sein, dass wir hier in einem Jahr sitzen und ich sage, wir sind auf minus 15%, wenn der Markt vielleicht explodiert in der Zeit. Aber es ist im Moment natürlich, wenn du investiert hast in den letzten 5 Jahren, ist gerade eine gute Zeit, ja. Vielleicht Geld abziehen, ich bin mir nicht sicher. Achso, das ist ja nur virtuell. Nein. Melanie, wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich habe auch eine virtuelle Uhr an meinem Handgelenk, ja, eine Rolex. Ich wollte ja ein bisschen alternativer quasi investieren und ja, wie auch schon in der letzten Staffel erwähnt, ich habe mir da die Rolex eben angeschaut und diese ganz klassische Submariner, die als die gängigste Rolex-Uhr gilt. Und ich habe mir jetzt noch einmal den Uhrenindex von Chrono Pulse angeschaut. Der umfasst die 14 umsatzstärksten Hersteller im Gebrauchtuhrenmarkt. Und ich muss sagen, es ist ein bisschen langweilig, ja, weil es ist total gleich geblieben. Also jetzt vor allem in dem letzten halben Jahr, 2022, ist der Uhrenindex ein bisschen eingebrochen, kann man sagen. Es ist steil bergab gegangen von 1.800 auf ca. 1.400 und seitdem, seit Mitte, Ende 2022 ist es aber sehr stabil geblieben. Also es hat sich wirklich kaum geändert. Es schwankt immer um die 1.400 und daher ist meine Rolex zwar ein stabiles Investment, aber ich werde jetzt, wenn ich sie verkaufe, auch kein besonderes Plus machen. Und witzigerweise hat der CEO von Rolex, im April war das ungefähr, da hat er zur Schweizer Zeitung NZZ gesagt, ich zitiere, ich mag es nicht, wenn man Uhren mit Aktien vergleicht. Das vermittelt die falsche Botschaft und ist gefährlich. Wir stellen Produkte her, keine Investitionen. Also der hat das offenbar nicht so gerne. Aber ich glaube, es ist trotzdem noch ein sehr gängiges Geschäft für viele sozusagen und ja, offenbar will er, dass man dann nicht so viel gambelt, ja? Dass seine Uhren doch noch auf dem Handgelenk getragen werden und nicht weitergegeben werden.
In irgendwelchen Vitrinen als Anlagen, ja.
Genau, aber diese stabile Entwicklung konnte ich dann ein bisschen nach oben ausgleichen sozusagen mit meinen aktiven ETFs. die haben sich sehr gut entwickelt, kann man sagen. Also eigentlich viel besser als erwartet. Also ich dachte eher, es wird ein bisschen ähnlich wie mit klassischen ETFs, dass man nur sehr langsam eine Steigerung mitbekommt und dass es einfach so, wie man es auch immer wieder hört, dass ETFs eher ein bisschen risikoärmer sind. Und mein Ossian Schiller Barclays ETF hat in einem Jahr 15% zugelegt. Also so fast ein Jahr habe ich jetzt fiktiv investiert. Und ja, das gleicht ein bisschen diese stagnierende, langweilige Uhr aus.
Ich sehe immer wieder YouTube-Videos, so das Ende der ETFs und wann platzt die Blase und so. Aber irgendwie, man sieht jetzt, also zumindest in den letzten Jahren und jetzt auch bei euren Investments, ist echt sehr stabil. Ne? Also wenn man da auch ein bisschen was drauflegt, wenn man jedes Jahr 12% macht, ist das schon
nett. Das kann man
schon
lassen, ja. Ja. Genau. Ja, aber leider war es nur fiktiv.
Ja, ja. Aber wir lernen ja draus. Ne? Dann hast du irgendwann, dann bist du reich, ne? Und ein sehr gutes Gehalt und dann investierst du.
Dann interessiert dich das Dynamic Pricing auch nicht mehr.
Genau.
Ja, apropos reich, das sind wir jetzt noch nicht, aber dafür werden wir uns in der 5. Staffel von Lohnt sich das Wiedersehen und uns da noch einige andere neue Themen anschauen mit euch gemeinsam.
Genau, und gehen jetzt aber in eine kurze Sommerpause und hören uns dann wieder mit neuen Folgen zu Themen, die sich hoffentlich lohnen.
Dann erstmal vielen Dank euch fürs Zuhören. Danke, dass ihr uns durch eine 4. Staffel begleitet habt. Und wir hoffen natürlich auch, dass unsere letzte Folge euch sehr gut gefallen hat. Und wie immer, wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und freuen uns aber auch sehr, wenn ihr uns Themenvorschläge schickt, wenn ihr ein geldbezogenes Finanzthema kennt, dann schickt uns doch auch sehr gerne eine E-Mail zu an podcast@derstandard.at. Da könnt ihr auch Fragen und Feedback natürlich hinschicken. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Melanie Reidel.
Ich bin Annika Dang.
Und ich, Alexander Amon.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.